Yo me llamo Malcolm y bueno, estoy aquí en Ciclo Copapel haciendo el proceso de fabricación como tal de papel.
Mein Name ist Marco. Ich bin hier bei Ciclo Papel und mache Papier. Dazu verwenden wir Regenwasser, das in unseren Regenwassertanks aufgefangen wird. Zuerst wird das Altpapier in einem Mixer geschlagen, in diesem Mixer dort. Es muss aber erst einen Tag lang im Wasser aufweichen. Wenn es weich ist, fügen wir Stärke hinzu. Das kann Maniok sein oder Reis. Wir verwenden Reis.
Que puede ser yuca, puede ser arroz, nosotros utilizamos el arroz. Entonces, ya se bate dos, tres veces.
Es wird ein paar Mal geschlagen und wenn der Brei gut verwässert ist, kommt in diese Tanks. Dann wird der Brei weiter geschlagen mit einem Rahmen. Je länger wir den Rahmen im Wasser haben, desto dicker wird das Papier. Das sollte nicht zu dünn sein, aber auch nicht zu dick. Pappe macht das Papier nicht so weiß. Dann legen wir ein Tuch drüber, es kann Leinen sein, es kann Baumwolle sein. Je besser es das Wasser aufnimmt, desto besser, denn desto schneller trocknet das Papier. Dann spannen wir das Papier im Rahmen. Wir schwemmen es, um so viel Wasser wie möglich zu entfernen. Dann kommt das Ganze in diese Schale. Dann, wenn es fertig ist, wird der Rahmen entfernt. Und das Ganze wird 8, 10 oder 12 Mal wiederholt.
Marco spricht durch eine Mund-Nasen-Maske. Er trägt eine blaue Plastikschürze. Das Papier, das er gerade recycelt, ist auf den Rahmen gespannt. Er nimmt es ab und bringt es zu einer gusseisernen Schraubenpresse, die recht antik anmutet. Er holt damit noch mehr Wasser heraus. Nach der Presse kommt das Papier zum Trocknen.
Jedes einzelne Stück wird vorsichtig aufgesammelt, nach seiner Dicke klassifiziert, je nachdem, ob es eine Serviette werden soll, eine Tüte, eine Postkarte oder ein Blatt Papier zum Schreiben. Dann erfolgt das Bügeln, damit alles besser aussieht. Und das war's. Die Endbearbeitung ist das Schönste an dem Ganzen bei Ciclo Papel.
Papierrecycling bei Ciclo Papel in Havannas Altstadt, in einem Innenhof, riesengroß, lichtdurchflutet. Vom Straßenlärm ist kaum etwas zu hören. Dafür sorgt ein meterhohes, dickes Holzportal. Überall stehen Tüten und Säcke mit Altpapier. Die Papierherstellung erfolgt in großen, blauen Plastiktanks. Sie dienen als Mixer und als Waschbecken. Ciclo Papel heißt übersetzt Papierzyklus. Es ist ein sogenannter Betrieb auf eigene Rechnung. So werden Kubas Kleinunternehmen genannt. Seine Gründerin heißt Yuneris Estrada, aber alle nennen sie Juju. Wie kam sie zu Ciclo Papel?
Vor diesem Betrieb hier hatte ich ein Pinateria-Geschäft, in dem ich Papiertüten hergestellt habe. Und eine staatliche Stiftung gab zu ihrem 20-jährigen Jubiläum diese Papiertüten bei mir in Auftrag. Sie haben mich dann auf die Idee gebracht, die aus Recyclingpapier herzustellen. Also habe ich zu recherchieren begonnen und kam auf die Idee, ein Geschäft mit Recyclingpapier zu betreiben. Que fuera de papel
reciclado. Angefangen hat die Mitdreißigerin Juju mit einfachen Mitteln und dem sprichwörtlichen kubanischen Einfallsreichtum.
Es war ziemlich komisch, weil ich die Papierherstellung mit einem alten Waschbecken meiner Tochter und sehr alternativen Mitteln begonnen habe. Die Presse, die bestand anfangs aus zwei Ziegelsteinen. Die Stofftücher, das waren Reste, die meine Familie nicht mehr brauchte. Und dann brachten mir Familie und Freunde einfach Papier, das sie übrig hatten und nicht mehr wollten.
Seit 3,5 Jahren ist Juju so als Papierrecyclerin im Geschäft. Kundschaft war anfangs schwer zu finden, sagt sie, weil das niemand kannte. Aber mit Hilfe der staatlichen Antonio Núñez Jiménez Stiftung kam sie in Kontakt mit anderen Stiftungen und NGOs. Heute erledigt Juju Aufträge für Oxfam, die UNESCO, europäische Botschaften, aber auch Privatpersonen.
Mir hat die Idee deswegen gefallen, weil ich eine Menge überschüssiges Papier in meinem vorherigen Geschäft hatte und nicht wusste, wohin damit. Wegschmeißen wollte ich es nicht. Es war einfach besser, das ganze Altpapier zu sammeln und es in etwas Neues und Gutes umzuwandeln.
Laura Ruiz, die an der Uni Havanna Journalismus studiert, ist seit 2 Jahren dabei. Sie kümmert sich um den Verkauf und um die Buchhaltung.
Seit wir Ciclo Papel machen, denken wir immer mehr über Papierabfall oder Papierreste hinaus und über Umweltschutz nach. Neben diesem Papier verwenden wir Regenwasser und wir haben inzwischen auch Solarpaneele, damit wir Energie sparen. Man muss auch bedenken, dass es da, wo wir sind, in Havannas Altstadt, viele Probleme mit dem Wasser gibt. Es hätte also keinen Sinn, Wasser zu verschwenden für die Papierherstellung, wenn es in diesem Viertel Probleme mit der Wasserversorgung gibt. Selbst in diesem Gebäude hier gab es Probleme mit der Wasserversorgung. Wir haben darüber nachgedacht und die Lösung war Regenwasser. Gleichzeitig erlaubt uns dieses Regenwasser, dass unser Papier ökologischer ist. Denn es hat keine Chemikalien, es wurde nicht behandelt, es ist komplett natürlich.
Laura sieht ihre Arbeit bei Ciclo Papel in einem größeren Zusammenhang.
Nuestro público también ha sido en su mayoría extranjero.
Unsere Kundschaft besteht mehrheitlich aus Ausländern. Umweltschutz genießt leider in anderen Ländern einen höheren Stellenwert als in unserem Land. Auch wenn es in unserem Land jetzt Mechanismen gibt, das Klima zu schützen, gibt es kein soziales Bewusstsein, zumindest in unserer Gesellschaft, im Hinblick aufs Klima. Mit Auftreten der Pandemie mussten auch wir uns neu erfinden und uns mehr an ein kubanisches Publikum wenden. Die kubanische Öffentlichkeit muss begreifen, wie wichtig Umweltschutz ist und dass es cool ist, was wir machen.
El público cubano entienda lo importante que es cuidar el medio ambiente y que nos consuma a nosotros.
Wie, das erklärt Max Barbosa, der sich um die Kommunikation und die sozialen Netzwerke von Ciclo Papel kümmert, an einem Beispiel.
Es hat natürlich auch eine pädagogische Seite. Wir von Ciclo Papel geben Kurse an Schulen zum Papierrecycling und zum Umweltschutz. Die 9-jährige Alejandra zum Beispiel erzählt dauernd vom Papierrecycling und wie cool das ist. Und auf diese Weise bringt sie unsere Idee anderen Kindern nahe. Und die wiederum sagen zu Hause ihrer Mama, das können wir recyceln, hier können wir den Verbrauch reduzieren.
Wir können von der sozialen Dimension her mit unserem Institut für Philosophie insofern einwirken, als wir die Wahrnehmung und das Wissen sowie die Partizipation der gesamten Bevölkerung schulen. Damit es nicht nur bei staatlichen Plänen bleibt, die von oben herab entworfen werden, sondern in den Gemeinden selbst Projekte entwickelt werden und sich selbst verwaltete Projekte artikulieren, um den Auswirkungen des Klimawandels entgegenzutreten.
Das sagt Annesley Morejon. Sie hat einen Doktor in Philosophie und ist Chefin der Studiengruppe zu Umwelt und Gesellschaft, GEMAS, am Institut für Philosophie in Havanna, einem Forschungszentrum, das zum Ministerium für Wissenschaft, Technologie und Umwelt, kurz SITMA, gehört. Morejon beschäftigt sich dort mit der sozialen Dimension des Klimawandels. Über seine Auswirkungen wird in Kuba seit vielen Jahren geforscht. Das sagt der in Berlin beheimatete Kuba-Experte und Sozialwissenschaftler Edgar Göll vom Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung.
Kuba ist in besonderer Weise vom Klimawandel betroffen, schon seit Jahrzehnten eigentlich. Und das nimmt in den letzten Jahren natürlich weiter zu. Und zwar befindet sich Kuba ja in der Karibik und zwar in einem Bereich, der als Straße der Hurricanes bezeichnet wird von den Klimaforschern. Das heißt, dort treten Wirbelstürme in einer bestimmten Saison immer wieder auf. Und zwar, so die Klimaforschungsvorhersage, immer häufiger und immer extremer. Es gibt Schätzungen für das Jahr 2050, dass allein durch den Meeresspiegelanstieg etwa 120 küstennahe Siedlungen und Kommunen in Kuba betroffen sein werden. Das heißt also, große Landstriche in Küstenbereichen werden überschwemmt werden, beziehungsweise auch die Landwirtschaft durch das einfließende Salzwasser wird dann da niederliegen und nicht mehr möglich sein. Es gibt für Kuba veränderte Niederschlagsverläufe, Extremwetterereignisse, also zum Beispiel im Osten Kubas, verstärkt Dürren über längere Zeiträume, was für die Landwirtschaft natürlich enorm negative Folgen hat. Und dann natürlich diese starken Wirbelstürme, die Hurricanes, die enorme Zerstörungen anstellen, also in der Infrastruktur, Gebäude, Landwirtschaft und ähnliche Zerstörungen anrichten. Zum Glück kommen in Kuba aufgrund der Sicherheitsvorkehrungen meistens keine Menschen zu Schaden, aber gelegentlich, aber auch ganz selten im Vergleich zu Nachbarländern passiert auch das. Und das hat dazu geführt, dass seit etwa 2 oder 3 Jahrzehnten bereits sich die Wissenschaft in Kuba ganz intensiv mit diesem Thema Klimawandel und Betroffenheit von Kuba beschäftigt und beschäftigt hat. Und die Studien, die dort erarbeitet werden, dienen ganz hervorragend zu der entsprechenden Politik, zu Gegenmaßnahmen, Vorsichtsmaßnahmen und zu einer veränderten Strategie generell.
Die kubanische Regierung hat 2017 deshalb Tarea Vida beschlossen. Tarea Vida bedeutet etwa Aufgabe Leben. Es ist ein höchst ambitioniertes Programm im Kampf gegen den Klimawandel, wie Anis Lemorejon erläutert.
El plan de Estado Tarea Vida es un plan gubernamental para el enfrentamiento al cambio climático a escala nacional.
Tarea Vida ist ein staatlicher Plan zur Anpassung an den Klimawandel auf nationaler Ebene. Es wurde vom Ministerium für Wissenschaft, Technologie und Umwelt ins Leben gerufen und besteht aus 5 grundlegenden Maßnahmen und 11 Aufgaben. Die grundlegenden Maßnahmen sind, keine neuen Bauvorhaben in Küstengebieten zuzulassen, in den am meisten gefährdeten Gebieten. Zweitens, die Infrastrukturentwicklung, das heißt, Neubauten sollten resistent oder an den Meeresspiegelanstieg angepasst sein. Drittens, die Anpassung der landwirtschaftlichen Aktivitäten, das heißt die Art und Weise, wie das Wasser verwendet wird, die Nutzung des Bodens, Saatgut, das gegen hohe Temperaturen resistent ist. Die 4. Maßnahme lautet weniger Anbau in Küstennähe, das heißt die Vermeidung von Pflanzungen in Küstennähe, sowohl wegen der Versalzung als auch wegen des Eindringens von Meerwasser. Und schließlich die städtebauliche Planung, das heißt, man darf nicht neu bauen, aber es muss innerhalb der staatlichen 5-Jahrespläne auch ein Budget für die Gemeinden geben, die ins Landesinnere verlegt werden müssen.
Der Kuba-Experte Edgar Göll zählt die Projektvorhaben auf, mit denen Kuba sich dem Klimawandel entgegenstemmen will.
Das ist der ganze Bereich der Sicherung, Verfügbarkeit und effizienten Nutzung von Wasser, also von Trinkwasser insbesondere. Wiederaufforstung spielt eine besondere Rolle. Der Schutz von Klimariffen und deren Sanierung. Erneuerbare Energien, ganz zentraler Punkt, energetische Effizienzsteigerung, dann die Nahrungsmittelsicherheit, auch ein wesentlicher Bereich für diesen Klimaschutzplan, dann Gesundheit als übergreifender Aspekt und auch der Themenbereich Tourismus spielt eine Rolle. Also auch, dass man in all diesen 11 Bereichen versuchen will, Klimaschutzmaßnahmen durchzuführen.
Anis Lemorejon sagt dazu,
besonders wichtig sind Projekte zur Ernährungssicherheit. Das heißt, da wir stark von Dürre betroffen sein werden und in Kuba bereits 60% der Böden von Erosion, Dürre und Versalzung betroffen sind, müssen wir Projekte über die Nachhaltigkeit der Ernährung fördern. Es gibt ein aktuelles Projekt Nahrungsmittelnachhaltigkeit, das sich mit Bodenmanagement, Dürremanagement und der Umstellung von landwirtschaftlichen Finkas zu agrarökologischen Finkas befasst. Ein weiteres Projekt konzentriert sich auf die nachhaltige Reisproduktion und Viehzucht. Schließlich müssen wir uns um die finanziellen Ressourcen kümmern und das heißt den grünen Fonds. Wie schafft man Mechanismen, damit Kuba Zugang zum grünen Fonds und zu anderen Finanzierungen hat? Das heißt kleine punktuelle Hilfen, Töpfe der internationalen Zusammenarbeit, um Projekte zu unterstützen. Denn die sind sehr teuer. Erneuerbare Energien sind ein Ziel Kubas, aber ein sehr teures Ziel. Genau wie die Umstellung von landwirtschaftlichen Finkas auf agrarökologische Finkas.
Igual que en la ganancia de convertir las fincas a fincas agroecológicas, son proyectos ambiciosos que tiene Cuba que necesitan este respaldo financiero.
Im Stadtteil Kubanacan ist Peter Tschumi anzutreffen. Er ist der Chef der Schweizer Entwicklungszusammenarbeit DEZA auf Kuba und aufgrund von Corona zum Teil im Homeoffice. Ernährungssicherheit in Kuba ist auch für Tschumi ein entscheidender Aspekt beim Kampf gegen den Klimawandel.
Ernährungssicherheit Sicherheit heißt Landwirtschaftsprojekte. Und Landwirtschaftsprojekte mit den Ressourcen, die Kuba heißt, man muss sehr viele Verbesserungen machen in den Technologien, Techniken, die angewandt werden, landwirtschaftlichen Techniken. Das heißt zum Beispiel, wenn wir Bewässerungsprojekte haben, hier wird ja auch sehr viel Reis angepflanzt, haben wir in den letzten Jahren unterstützt, dass die Bewässerung effizienter wird. Also wir können heute 15-30% des Wassers, Bewässerungswassers einsparen. Wir haben da auch die sehr viele Produktionsmethoden, landwirtschaftliche, verbessert. Und das natürlich alles, um die Erträge zu steigern und dann auch die ganzen Inputs, die gebraucht werden, zu reduzieren. Weil wenn Kuba auch Dünger importieren muss, heißt das, es erhöht auch seinen Klimaabdruck, seinen grünen Abdruck nicht. Und darin sind wir relativ erfolgreich, möchte ich sagen. Also auch in zum Beispiel Reiserträge haben sich erhöht, Mais, Bohnen, typische Grundnahrungsmittel hier in Kuba oder auch im Gemüsebau. Gemüsebau haben sie viel mehr Diversität reingebracht und gleichzeitig auch die Böden verbessert mit organischem Material.
Inwiefern aber besteht die Gefahr, dass Klimaschutzaspekte in den Hintergrund gedrängt werden, wenn die Nahrungsmittelproduktion Vorrang hat?
Von der Entwicklungszusammenarbeit arbeitet man ja meistens ein bisschen in innovativen Methoden, in Nischenprodukten, weniger im Mainstream. Also jetzt gentechnisch veränderte Produkte betrifft ja dann hier vielleicht auch Reis und vielleicht Getreide auch und Mais vor allem. Grundsätzlich werden wir natürlich Alternativen aufzeigen, nicht darin arbeiten. Und andererseits ist die Gefahr, dass man nur auf Produktion macht, auch weniger, weil Kuba will gar nicht, dass wir einfach Mainstream-Produktion unterstützen, sondern will wirklich auch mit den Geldern der Entwicklungszusammenarbeit Alternativen testen, die sie dann breitflächig im ganzen Land anwenden können.
Neben der Landwirtschaft unterstützt die Schweiz auch Nachhaltigkeitsprojekte in anderen Bereichen, beispielsweise in der Bauwirtschaft.
Da haben wir mit Kuba zusammen und etliche zusätzliche Hilfe aus der DEZA Bern für globale Projekte geschafft, dass wir in der Zementproduktion, die ist ja, produziert wahnsinnig viel Treibhaus und werden auch die schlimmsten Schweröl und Diesel gebraucht, also weltweit, nicht nur in Kuba und andere Brennstoffe haben wir tatsächlich geschafft, dass wir heute hier in Kuba eine Methode anwenden, die 40% weniger Treibhausgase produziert. Wie macht man das? Man macht eine andere Mischung als normal und da kann man in Kuba, findet man einen Kalkstein, den man reinmischen kann und dann muss man den Zement weniger erhitzen und kriegt trotzdem die gleichen Kriterien, gleiche Festigkeit. Das wird heute angewandt natürlich in Indien, es wird heute auch in Kolumbien angewandt, es wird in Portugal angewendet, in Zentralamerika und auch schon in einigen lateinamerikanischen Ländern. Und ich bin überzeugt, jetzt auch mit der Agenda der Entwicklungsziele bis 2030 und Klimaneutralität in Industrieländern bis 2050, wird das mehr und mehr ein Thema spielen, weit über Kuba raus.
Anislay Morejon legt neben der Kooperation mit internationalen Partnern wie der Schweizer Entwicklungszusammenarbeit besonderen Wert auf die Zivilgesellschaft. Sie überreicht ein Faltblatt.
Das sind die Organisationen der Zivilgesellschaft. Das heißt, man arbeitet nicht nur aus dem staatlichen Bereich, den Ministerien, sondern auch aus der Zivilgesellschaft. Zusammengeschlossen ist die in der ACNU, der kubanischen Vereinigung der Vereinten Nationen, die eine Kommission für den Klimawandel hat. Sie ist der Dachverband dieser Organisationen der Zivilgesellschaft. Und sie hat ein Programm für den Kampf gegen den Klimawandel, das vor allem die soziale Dimension des Klimawandels behandelt. Nicht, dass es bei theoretischen Plänen bleibt, sondern dass die Bevölkerung sich in Anpassungsprojekten selbst verwaltet.
Selbstverwaltung der Bevölkerung und Zivilgesellschaft auf Kuba heißt, und das wird bei Morejon deutlich, immer regierungsnahe Gruppen. Darüber hinaus gibt es aber immer wieder Initiativen, die sich abseits staatlicher Strukturen für die Umwelt engagieren. So ist die weltweite Klimainitiative Fridays for Future seit Mai 2019 auch mit einer Gruppe auf Kuba vertreten. Die 23-jährige Beatrice koordiniert die Initiative.
Fridays for Future in Kuba fing im Sommer 2019 im kleinen Kreis an, vor allem mit jugendlichen Teilnehmern. Zurzeit haben wir ca. 50 Mitglieder. Unsere Hauptarbeit ist die Bildung, um jungen Menschen und Kindern klarzumachen, wie man die Umwelt schützen kann und dass das auch dem Klima hilft. Dazu arbeiten wir mit Universitäten zusammen, zum Beispiel durch Konferenzen, in denen junge Menschen Tipps bekommen, wie jeder und jede selbst der Umwelt helfen und die Welt verbessern kann. Eine weitere Initiative ist die Sammlung von Müll von den Stränden, Flüssen und Grünflächen der Stadt. Unsere Aktionen sollen also nicht nur Bewusstsein schaffen, sondern auch Probleme konkret lösen.
Fridays for Future war bis zur Pandemie recht aktiv. Für größere Aktivitäten musste eine staatliche Erlaubnis eingeholt werden, die nicht immer erteilt wird. Die staatliche Klimapolitik hält aber auch Beatrice für fortschrittlich.
Im Vergleich mit anderen Ländern hat Kuba eine sehr ernstzunehmende Umweltpolitik. Wir haben die Tarea Vida, den Plan der kubanischen Regierung gegen den Klimawandel. Wir haben ein Umweltministerium und weitere Organisationen, die sich um das Thema kümmern. Fidel Castro war einer der ersten, der bei internationalen Organisationen vor dem Klimawandel gewarnt hat. Als die Welt sich also noch gar nicht mit dem Klimawandel so auseinandergesetzt hat, wie sie es jetzt tut, also in einer nachhaltigen Art und Weise, hatten unsere Vorsitzenden schon längst vor dem Klimawandel gewarnt.
Noch länger als Fridays for Future gibt es in Kuba die Bicicletadas, einmal im Monat stattfindende Fahrradkorsos, die immer mehr Zulauf erhalten. Yasser González hat sich für die Bicicletadas von Critical Mass Corsos in Berlin inspirieren lassen, wo er einige Male zu Besuch war.
En el español cubano, bicicletear puede ser también llenar algo de bicicletas.
Ich nannte es Bicicletear La Habana. Das hat im kubanischen Spanisch zwei Bedeutungen. Zum einen kann es heißen, mit dem Rad durch die Stadt zu fahren. Zum anderen bedeutet es auch, die Stadt mit Fahrrädern zu füllen. So haben wir dann am 25. September 2015 angefangen. Das war der Tag des Tourismus von der UNO, der dem nachhaltigen Tourismus gewidmet wurde. Das war ein guter Startpunkt. Wir haben mit 5 Leuten angefangen, die sich durch Facebook getroffen hatten.
Fahrradfahren als Umweltthema. Wie war das mit der staatlichen Reaktion?
El Estado cubano en los tiempos anteriores solía hacer muy buen trabajo.
Früher hat der kubanische Staat viel Bildungsarbeit gemacht, um die Bürger auf den Umweltschutz aufmerksam zu machen. Ich wollte nicht wie jemand von der Regierung klingen, der die Leute bequatscht. Das interessiert die Leute nicht. Wenn die Leute zum Fahrradfahren kommen, ist das gut für die Umwelt. Ich möchte, dass die Leute Fahrrad fahren, um Fahrradfahren als Lebensstil zu betrachten. In unserer Gesellschaft spielt das Auto eine zentrale Rolle, nicht nur zum Transport, sondern auch als Statussymbol. Das betrachte ich als den falschen Weg, um uns zu einem nachhaltigen Land zu entwickeln, vor allem für die Wirtschaft hier in Kuba, die schon seit über 100 Jahren schlägt.
Sobre todo por el contexto económico cubano que la verdad no ha sido bueno en más de 100 años.
Gelegentlich kamen über 100 Leute zum Fahrradfahren. Einmal wurde der Corso von der Polizei angehalten, aber es gab dabei keine Festnahmen.
Yo no veo otra política del gobierno cubano para el cambio climático.
Ich glaube, dass die Regierung nicht genug unternimmt und dass sie vor allem die Leute nicht mit einbezieht. Also, wenn man von der Regierung und vom Staat redet, ist das hier das Gleiche. Der Staat bezieht die Menschen nicht mit ein, um gemeinsam etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen. Es gibt junge Menschen, die sich organisieren, um etwas zu tun. Die Staatsorgane helfen ihnen nicht dabei. Botschaften anderer Länder hingegen, die Ressourcen haben, können diese Freiwilligen unterstützen. Das wird aber nicht gut, sondern fast schon skeptisch gesehen, als ob die Regierung Angst hätte.
Con escepticismo y como si el gobierno tuviera miedo.
Klimawandel wird dagegen nach Auffassung von Annesley Morejón von der kubanischen Regierung durchaus ernst genommen. Dies fand Widerhall in der im April 2019 neu in Kraft getretenen Verfassung. Neben Tarja Vida spiegle dies auch das nationale Programm für wirtschaftliche und soziale Entwicklung 2030 wider.
Es gibt auf Regierungsebene eine Anerkennung für all die wissenschaftliche Arbeit, die zum Thema Klimawandel geleistet wird.
Angesprochen auf den Widerspruch von Kubas wirtschaftlicher Abhängigkeit vom Massentourismus, einem nicht gerade grünen Wirtschaftszweig, antwortet die Philosophin Morejón philosophisch.
Ich werde von der Philosophie her antworten. In der Philosophie werden Widersprüche nicht aufgelöst. Widersprüche werden vorausgesetzt. Man muss eine höhere Stufe erreichen, um einen Widerspruch zu überwinden. Das heißt, man kann einen Widerspruch in der Wirtschaft oder der Umwelt nicht auflösen, ohne die Entwicklung zu berücksichtigen. Kuba braucht Tourismus, Massentourismus, um all diese sozialen Projekte fördern zu können. Und gleichzeitig hat es die Absicht, die Umwelt zu schonen und zu schützen. Von diesem Standpunkt aus betrachtet ist das, was vorgeschlagen wurde, ein nachhaltiger Tourismus. Die Politik wurde so konzipiert, dass die Auswirkungen des Tourismus und die Umweltbelastung so wenig aggressiv wie möglich sind.
Daran halte die Regierung trotz Covid und US-Blockade fest.
Trotz all der Auswirkungen der US-Blockade, trotz der Covid-Krise werden all diese Aktionen zum Kampf gegen den Klimawandel verstärkt. Vom Ministerium, von den Projekten des Programms.
Morejón verweist auf den Dialog zwischen Wissenschaft und Regierung.
Durch diesen Dialog wurde erreicht, dass wir verstehen, dass wir keine Lösungen für den Umgang mit Dürren, die Nahrungsmittelprobleme, die Nachhaltigkeit der Böden oder die Viehzucht finden werden, wenn wir den Klimawandel nicht auf dem Schirm haben. Das wurde durch die wissenschaftliche Basis erreicht, also nicht vertagt, sondern es gibt ein Verständnis dafür, dass, wenn man den Kampf gegen den Klimawandel nicht in den Vordergrund stellt, egal wie viele Projekte, egal wie viel Sozialpolitik man macht, man nicht in der Lage sein wird, Grundbedürfnisse wie Nahrung oder Wasserversorgung zu erfüllen.
Desde el proceso este que estamos dentro de centros de investigación directamente trabajando, sí se no ha sido desplazado.